diese Botschaft begleitet uns durch unser Leben. Sie ist Grundlage unseres Lebens, haben wir letzte Woche miteinander gelesen. Und wir haben uns jetzt so viele Wochen über Gottes Geschichte unterhalten, dass es schade wäre, wenn man gerade, wenn es zum Höhepunkt kommt, irgendwelche Abkürzungen nehmen würde. Und deswegen würde ich gerne mit euch nochmal heute Morgen hineinschauen in diesen Höhepunkt von Gottes Geschichte, wo Jesus von den Toten aufersteht. Man kann diesen Moment ja eigentlich nur dann begreifen, wenn man es vorher begriffen hat. Wenn man begriffen hat, wie die verschiedenen Menschen dieser Geschichte hineingegangen sind in diesen Ostermorgen, wenn man eine Ahnung hat von dieser Dunkelheit, die da geherrscht hat. Wir haben lange über Gottes Geschichte geredet, über Heilsgeschichte, haben festgestellt, wie Gott aus Tod Leben macht, wie er aus Sklaven Freie macht, wie er aus Opfern Sieger macht, wie er nicht Religion will, sondern Beziehung zu uns und dafür bereit ist, bis ans Kreuz zu gehen in seinem Sohn Jesus. Und das Ganze haben festgestellt, das ist Heilsgeschichte. Gott tut was, er greift in den Lauf der Geschichte ein, um der Menschheit das Heil zu bringen. Und das findet seinen Höhepunkt in diesem Moment, wo Gott selbst für die Menschheit ans Kreuz geht und hat dann ganz plötzlich ein jähes Ende. Jetzt was? War's das? Jetzt? Ist alles zu Ende? Die Menschen, die Ostern erleben, ganz live und ganz praktisch als Teil von Gottes Geschichte in ihrem Leben, die erleben das raus aus einem Ostersamstag, den wir jetzt manchmal noch so ein bisschen, wenn wir uns bewusst Zeit nehmen, nutzen können, um uns nochmal da rein zu versetzen in diese Dunkelheit und diese Spannung und diese Angst, die da war. Aber wir haben natürlich immer ein Stück weit schon die Ostergeschichte im Ohr, die da mitschwingt. Ich glaube, so rückblickend kann man das kaum verstehen, die Schwere dieses ausweglosen Samstags und dann dieser Morgen. Die Sonne geht zwar wieder auf, aber irgendwie ist alles trostlos. Jesus ist nicht mehr da. Und dann ändert sich wieder alles, weil Ostern kommt und Gott was tut. Und an den Begegnungen von des Auferstandenen mit diesen verschiedenen Menschen, ich denke, da kann man eine Menge lernen über Gottes Geschichte und über das, was Gott ja dann auch in unserem Leben immer wieder als Geschichte schreiben möchte. Denn das war ja das, was wir die letzten Wochen immer festgestellt haben, dass Gottes Geschichte auch unsere Geschichte werden kann und werden soll, weil Gott heute noch auf die gleiche Weise handelt. Und ich denke, vielleicht können wir uns ein Stück weit manchmal auch in manche Lebenssituationen, auch in diese Menschen rein versetzen, kennen auch Situationen, wo es dunkel ist und ausweglos scheint, wo wir keine Hoffnung mehr haben, wo alles irgendwie nur noch trostlos ist. Das haben sicher viele von uns schon erlebt und deswegen hat uns dann auch dieser Ostermorgen wieder ganz neu was zu sagen. Schaut mal mit in diese Begegnungen hinein. Da ist Maria. Was hat diese Frau mit Jesus erlebt? 7 Dämonen hat er ausgetrieben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, niemand, der je irgendwie dämonisch, nicht irgendwann dämonisch belastet war, kann sich vorstellen, was das heißt. Unter der totalen Knechtschaft und Sklaverei von bösen Mächten zu leben, die das ganze Leben beherrschen und zerstören wollen. Und dann kommt Jesus und macht sie frei. Und er nimmt sie an. Die Stellung von Frauen in der damaligen Gesellschaft ist sowieso aus unserer heutigen Sicht sehr fragwürdig. Ja. Frauen, die gehören in die Küche und in den Haushalt und die haben da nicht groß was zu melden, die kümmern sich um die Familie, die sind in der Gesellschaft, haben die keine irgendwie große Bedeutung. Ja. Es gibt einen berühmten jüdischen Rabbi aus der Zeit Jesu, Eliezer, der hatte mal gesagt, es sei besser, Perlen vor die Schweine zu werfen, als einer Frau die Tora zu lehren. Man hat die einfach nicht als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft angeguckt. Vor Gericht war es so, dass in Sachen, wo die Aussage, das Zeugnis von einem Mann gereicht hat, da haben mindestens 2 Frauen aussagen müssen, um das überhaupt aufzuwiegen. Das war einfach nicht so viel wert. Und dann eine Frau wie Maria, ich meine, mit der Vergangenheit, und man weiß ja auch gar nicht, was da alles passiert ist, als sie unter der Macht des Bösen war. Das können wir ja höchstens erahnen, wie das gewesen sein muss, auch für die Menschen drumherum. Und es hängt dir ja an, dieser Ruf. Das werden alle noch lange wissen. Das war doch die, die damals, weißt du noch, und alles. Der ist doch ruiniert für den Rest ihres Lebens. Und dann kommt Jesus und er nimmt sie an. Und er nimmt sie mit in seine Nachfolge. Auch das völlig unerhört, dass einer der großen Rabbis sich mit Frauen überhaupt abgibt. Die mit hineinnimmt in seine Nachfolge. Und bei ihm findet sie alles, was sie vorher nie gehabt hat. Sie findet Annahme, sie findet Respekt, sie findet Gottes Zuwendung in diesem Jesus. Und dann ist er plötzlich weg. Dann war's das. Und Maria ist ja eine von denen, die aushält bis zum Schluss, die dabei ist, noch beim Begräbnis, die sich noch um den toten Jesus kümmert, die auch an diesem trostlosen Sonntagmorgen nochmal auf dem Weg ist, um irgendwie noch was Gutes zu tun, so in Erinnerung, wenigstens vielleicht die Erinnerung wachhalten, die Gefühle, die damals da waren, so wie wir heute am Grab von einem lieben Menschen stehen und den ja nicht mehr zurückholen können, aber uns doch nochmal erinnern können und es tut uns gut. Das ist ein Stück weit nochmal, wie wenn man einen kleinen Moment lang doch nochmal was gemeinsam hätte. Ich glaube, das hat sich die Maria auch gewünscht an diesem Morgen. Und dann wird selbst diese Hoffnung zerstört. Sie kommt an dieses Grab und ob der Stein jetzt weggerollt oder zerbrochen ist, ne, also da haben wir dann halt wieder die filmische Freiheit da drin. Ja, aber sie kommt daran und sie findet nicht mal diesen Jesus, an dem sie sich noch irgendwie festhalten könnte. Alles weg. Und was übrig bleibt, ist Verzweiflung. Völlige Verzweiflung, verwirrt, die Maria versteht die Welt nicht mehr. Die Maria, die kann, weiß einfach nicht mehr weiter. Eine Verzweiflung, die blind macht dann auch gegen jegliche Hoffnung, die vielleicht noch da ist. Im Film haben sie das ja ziemlich gekürzt, aber wenn man die Geschichte liest und da tauchen zwei Engel auf. Also wenn Engel in der Bibel auftauchen, ist das meistens eine gewaltige Sache. Ja, andere fallen da auf ihr Angesicht und sind überwältigt von der Herrlichkeit Gottes und alles. Und ich weiß ja nicht, vielleicht sahen diese zwei Engel dann völlig anders aus als alle anderen. Oder aber die Maria war einfach so drin in der Dunkelheit ihrer Verzweiflung, dass sie das gar nicht mehr gemerkt hat, dass sie hier mit Engeln redet und was hier passiert in diesem Moment. Tatsache ist ja selber, dass selbst als das Licht dieser Auferstehung in ihr Leben hineinscheint, als Jesus selber, der Sohn Gottes, der ihr so vertraut ist, der alles war in ihrem Leben, selbst als der ihr begegnet, ist die Dunkelheit so groß, dass sie ihn nicht erkennt. Vielleicht könnt ihr es ein Stück weit nachvollziehen, wie tief in der Verzweiflung drin diese Maria gewesen sein muss an diesem Morgen. Und dann kommt Gott mit der Kraft seiner Auferstehung. Dann kommt Jesus Christus, der auferstandene Herr, und er ruft sie beim Namen. Und er wendet sich ihr zu. Und alles ändert sich. Maria erkennt, dass Gott in die dunkelste Dunkelheit das Licht seiner Hoffnung hineinleuchtet. Man kann gar nicht so verzweifelt sein, dass Gott nicht daran noch was ändern könnte. Es kann nie so dunkel sein, dass Gottes Licht es nicht hell machen kann. Und Jesus ruft in diese Dunkelheit der Verzweiflung, die Maria unzugänglich macht für jede Hoffnung, für jeden Hoffnungsschimmer, ruft Jesus ihren Namen herein und holt sie raus aus dieser Dunkelheit. Und macht noch mehr. Der gibt ihr wieder Sinn im Leben. Der beruft sie. Der gibt dir einen Auftrag. Also ist ganz interessant, wenn man ins Neue Testament reinschaut, die erste Berufung zum Evangelisten, die wir im Neuen Testament finden, ist die Berufung der Maria. Das ist die erste, die den Auftrag bekommt, die gute Nachricht weiter zu sagen, Jesus Christus ist auferstanden. Geh hin und sag meinen Brüdern, dass ich zurückkehre. Und das tut sie dann. Die rennt dahin und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Das ist frohe Botschaft, das ist Evangelium und plötzlich hat sich was geändert im Leben der Maria. In die Dunkelheit der Verzweiflung bringt Jesus neuen Sinn. Das ist Heilsgeschichte. Und das ist Gottes Geschichte mit Maria damals vor 2000 Jahren, aber das könnte Gottes Geschichte ja auch hier und heute bei mir sein. Vielleicht kennst du diese Momente, wo die Verzweiflung so unendlich groß ist. Wo du kein Lichtblick mehr siehst. Wo selbst jede Hoffnung, die noch irgendwie da sein muss, oder jeder Zuspruch, den du bekommst von irgendjemand gut gemeint und so, eigentlich nur verhallt. Und du sagst, es hilft doch alles nichts und es ist doch alles sinnlos und es gibt doch nichts, was diese Situation noch irgendwie gut machen könnte. Dann könnte das deine Geschichte werden. Dann ruft Gott dich vielleicht heute Morgen durch dieses Wort bei deinem Namen und sagt, schau, ich bin hier bei dir, ich der auferstandene Herr, ich möchte in deine Dunkelheit, in deine Verzweiflung möchte ich Licht bringen. Und es gibt heute noch keine Verzweiflung, in die Gott nicht wieder neuen Sinn hineinbringen könnte, die Gott nicht auflösen könnte, beenden könnte. Und klar, du sagst dir, dein Problem ist eine Ausnahme und dein Problem ist viel größer als alle anderen. Und der da vorne, der hat ja leicht reden. Wenn der in meiner Situation wäre, dann wüsste der, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Und weißt du, ich bin ganz ehrlich, ich kenne deine Situation nicht. Und vielleicht hast du recht. Und wenn ich in deiner Situation wäre, wer weiß, ich wäre vielleicht sogar noch verzweifelter als du. Ich würde da vielleicht auch keine Lösung dran erkennen. Aber es geht ja nicht darum, was ich erkenne und was du erkennst, sondern es geht darum, dass Jesus, der auferstandene Sohn Gottes, in diese Situation hineinkommen kann. Und der kann Dinge tun, die wir uns nicht vorstellen können. Und sein Licht kann jede Verzweiflung wieder wegnehmen und neuen Sinn im Leben geben. Bin gespannt, was er tut bei dir. Und dann sind da die Jünger. Aber wenn irgendjemand irgendwas mit Jesus erlebt hat, dann doch diese Jünger. 3 Jahre unterwegs mit ihm, alles auf eine Karte gesetzt, alles für diesen Jesus. Und jetzt, was bleibt denn noch nach Karfreitag? Angst. Die schließen sich ein. Die fürchten um ihr nacktes Leben. Da geht's nicht um Theologie, da geht's nicht um irgendwelche Werte, da geht's nicht um irgendein Evangeliumsbotschaft oder sonst was. Da geht's einfach nur noch ums nackte Überleben. Und das steht, zumindest haben sie Angst davor, dass das auf dem Spiel steht. Und das Einzige, was bleibt, ist dieser Rückzug. Und ich meine, das sind keine mutlosen Männer, die da sitzen, ja? Das ist Petrus, der auf dem Wasser ging, der bei Nacht und Sturm auf dem See Genezareth als Fischer, der weiß, wie Wasser funktioniert, aus dem Boot ausgestiegen ist und gesagt hat, Herr, wenn du mich rufst, dann komme ich im Glauben und dann steige ich aus dem Boot, ja? Das ist Jakobus, der Donnersohn, der also hier kein Problem hat, wenn irgendwelche Leute hier sich auflehnen gegen Jesus und wenn die Opposition auch sehr stark ist und sehr wortreich und vielleicht auch sehr übermächtig, der zu sagt, Herr, ist ja gar kein Problem, die Macht Gottes ist ja mit dir, sollen wir jetzt hier Blitze vom Himmel herunterrufen und dann werden sie zeigen, wissen, wer die Macht hat. Also ängstlich klingt anders, oder? Da ist Johannes, der bis zum Ende am Kreuz mit dabei war. Ja, als kein anderer mehr sich getraut hat, auch noch in der Nähe dieses Jesus aufzutauchen, als selbst Petrus schon gesagt hat, nee, den kenne ich gar nicht, du musst mich verwechseln. Da steht Johannes noch direkt unter dem Kreuz, sichtbar für alle, weil er zu seinem Jesus hält bis zum Ende. Ängstlich sieht anders aus, oder? Aber das hilft alles nicht. Am Ende bleibt selbst diesen mutigen Männern nur noch die Angst. Völlig gelähmt. Und es ist interessant, wenn man diesen Johannes-Text liest. Es ist immer spannend, dass die Evangelien die Geschichten zum Teil sehr unterschiedlich erzählen. Das liegt zum Teil einfach dran, dass die Intention der damaligen Schreiber nicht in erster Linie ist, Dinge chronologisch wiederzugeben, sondern den Sinn dahinter zu erkennen. Wenn man diesen Johannes-Text liest, dann entdeckt man einen Johannes und einen Petrus, die an dem Tag schon mal am Grab waren. Die da schon mal reingeschaut haben und ein leeres Grab gesehen haben und Grabtücher da gesehen haben. Und von einem Johannes heißt es, er saß und er glaubte, die Hoffnung für alle fand ich spannend, wie viele moderne deutsche Übersetzungen, die hat es dann ein bisschen erweitert, die hat es versucht zu erklären. Und Petra hat vorher vorgelesen und er glaubte, dass Jesus wirklich auferstanden war. Das steht so im Text nicht drin. Ne? Das ist die Erklärung der Übersetzer von Hoffnung für alle. Ob die richtig ist, das weiß ich nicht. Der Text lässt es mal zunächst mal offen, was genau der da verstanden hat in dem Moment und was er glaubte. Tatsache ist, das ist der nächste Satz, bis zu diesem Moment haben sie zumindest noch nicht begriffen, dass Jesus ja gesagt hatte, dass er wieder auferstehen würde. Und als die Maria kommt, da sitzen sie da in ihrem Raum und haben Angst. Und da bleibt nichts mehr. Diese Angst überlagert alles andere. Diese Angst überlagert alles, was man daraus machen könnte, dass wir jetzt schon ein leeres Grab gesehen haben. Diese Angst überlagert alles, was Jesus gesagt hat. Und dabei hat er eine Menge gerade zum Thema Angst gesagt. Wenn du schaust, der Johannes beschreibt ja am allerausführlichsten, was Jesus als letztes zu seinen Jüngern gesagt hat, bevor er dann verhaftet wurde im Garten Gethsemane, haben wir in Johannes von Kapitel 13 bis Kapitel 16 die Geschichte von diesem letzten Mal Jesu mit seinen Jüngern und von allem dem, was er ihm hinterher noch erklärt. Und dann haben wir noch in Kapitel 17 ein ganzes Kapitel lang, wie Jesus für seine Jünger betet. Weißt du, was das Letzte ist, was er gesagt hat, bevor sie rausgegangen sind zu dem Garten und bevor er angefangen hat, vorher für sie zu beten? Der letzte Satz, den Jesus nicht an seinen Vater, sondern an seine Jünger richtet, ist folgender: In der Welt, da habt ihr Angst, aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Das ist das Letzte, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern. Das klingt doch noch nach irgendwo. Das muss doch noch da sein. Klar ist es menschlich, Angst zu haben, aber Jesus hat doch alles überwunden. Aber die Angst ist einfach größer. Die Angst, die überdeckt selbst diese Zusagen Gottes. Und sie lähmt diese sonst so mutigen Jünger. Und dann kommt Jesus, der auferstandene Herr, ist plötzlich mitten unter ihnen und er spricht sie an. Maria hat er mit ihrem Namen angesprochen zu seinen Jüngern, sagt er: Friede sei mit euch. Und ich denke, das ist was, was die Jünger in diesem Moment auch wieder ganz neu verstanden haben. Wisst ihr, Friede sei mit euch ist natürlich auf Hebräisch Shalom. Und es ist zunächst einmal der ganz normale Gruß, mit dem man sich so begrüßt halt in religiösen Kreisen. Ja? Dass man sich diesen Frieden Gottes wünscht. Dabei bedeutet Shalom eigentlich so viel mehr wie das, was wir hören, wenn wir dieses Wort hören. Shalom ist eine Art von Friede, die wir gar nicht kennen auf dieser Welt normalerweise. Weil Shalom mehr bedeutet als nur, dass es gerade keinen Streit gibt und dass alles irgendwie ruhig ist. Sondern Shalom bedeutet ein absolutes Wohlergehen in allen Bereichen, wo es nichts mehr gibt, was das Bild dieses Friedens und dieses Wohlergehens und dieses Geborgenseins irgendwie stören könnte. Alles Menschliche hinausgeht. Shalom ist der Friede, von dem Jesus vorher gesagt hatte, übrigens auch an diesem letzten Abend: Wenn ich euch zurücklasse, Moment, da waren wir doch gerade, ja? Wenn ich euch zurücklasse, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Und genau dieser Friede ist es, der fehlt bei den Jüngern im Moment. Und dann kommt Jesus. Und er sagt nicht einfach bloß Shalom, so im Sinn von, hi, ich bin auch da, ja? Sondern der bringt Shalom. Der kommt mit dem ganzen Frieden Gottes in diese Angst hinein. Und plötzlich sind die Jünger wie umgedreht. Plötzlich begreifen die, dass Jesus wirklich die Welt überwunden hat. Dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben, weil er alles überwunden hat, bis zum Tod selbst. Dass Gott alles besiegt hat, wofür sie jetzt noch Angst haben könnten. Dass Gott überall dem steht und mit ihnen ist. Und dass er kommt und in seinem Sohn Jesus, dem Auferstandenen, diesen Shalom, den keiner geben kann, mitbringt zu ihnen in diese Angst hinein. In die Dunkelheit der Angst bringt Jesus neuen Frieden. Das ist die Geschichte der Jünger. Aber das könnte auch deine Geschichte werden. Das könnte auch unsere Geschichte werden. Das will Gott heute noch tun. Es gibt so viele Gründe, Angst zu haben. Wenn dir keiner einfällt, schlag die Zeitung auf. Da fallen dir genug ein, hinterher. Ja? Wenn dir keiner einfällt, dann überleg mal, was alles passieren könnte, wenn du nachher aus diesem Gebäude rausgehst und draußen auf die Straße. Ja? Wenn dir keiner einfällt, ach Quatsch, brauchen wir gar nicht. Ja? Dir fallen genug Gründe ein. Ja? Das gibst du vielleicht nach außen nicht immer so zu. Ja? Und wir stellen uns ja gerne als die da, die da irgendwie vor allem mal recht souverän durchgehen und einen Plan haben und sicher sind und im Zweifelsfall im Glauben dann sich festhalten und alles. Aber tief drin haben wir doch oft Angst, oder? Und dann könnte es doch unsere Geschichte werden. Denn dieser Jesus, der ist ja heute noch der Auferstandene. Der will ja heute noch diese Geschichten schreiben. Und will dir seinen Shalom zusprechen, dalassen, geben, diesen Frieden, den die Welt nicht geben kann, will in deine Dunkelheit der Angst seinen Frieden reinbringen. Und dann ist da Thomas. Da haben sie ja im Film ein bisschen gekürzt, der war ja das erste Mal gar nicht da, als Jesus kam, sondern erst das zweite Mal. Und das war ja dann mit sein großes Problem, dieses Zweiflers. dieses Thomas. Eigentlich kommt er immer ein bisschen schlecht weg. Das Problem ist, von vielen von den 12 Jüngern liest man ja gar nicht so furchtbar viel in den Evangelien. Von manchen tatsächlich nur den Namen in der Aufzählung der 12, die Jesus beruft, und weiter nichts. Vom Thomas liest man ein kleines bisschen mehr, aber auch nicht arg viel. Der taucht halt in ein paar Sätzen mal auf und hauptsächlich in dieser Geschichte, und da ist er der Zweifler. Aber ich meine, so schlecht war der Thomas gar nicht drauf. Ja? Als Jesus ankündigt, Kapitel vorher, Johannes Kapitel 11, als Jesus ankündigt, dass er nach Jerusalem gehen wird und dass er dort leiden wird und dass er dort sterben muss, das haben die ja alles noch nicht wirklich für wahr gehalten in dem Moment. Da haben sie ja immer noch versucht, sich das alles irgendwie anders zu erklären und so. Aber als es irgendwie immer unausweichlicher wird, dass Jesus wohl doch hier sich seinen Feinden stellen wird und dass das auch schlecht ausgehen könnte, da sagt Thomas, dann lasst uns mit ihm nach Jerusalem gehen und mit ihm sterben. Das ist schon mal eine Aussage, ja? Das ist Glaubensmut. Der sagt, ich habe begriffen, in diesem Jesus steht mein Heil und mit ihm gehe ich notfalls bis in den Tod. Das ist Thomas. Ja? Der ist nicht immer nur am Zweifeln, dieser Thomas. Auch wenn das die bekannteste Geschichte von ihm ist. Aber dann sind wir halt doch mittendrin in diesem Moment. Und es ist ja alles durchaus nachvollziehbar. Ich frage mich, was ich gemacht hätte, wenn ich an diesem Tag reingekommen wäre und alle Jünger sind plötzlich hell begeistert und erzählen, der Herr ist auferstanden. Was ich mir gesagt hätte, jetzt sind sie alle völlig durchgedreht. Es war einfach zu viel, ja, dieser Schock. Oder jetzt reden sie sich das schön. Oder vielleicht gibt es ja auch eine ganz tolle geistliche Erklärung. Weißt du, tief in unserem Herzen wird er immer bei uns sein, ja. In den Erinnerungen, die wir aufbewahren, an die kostbaren Momente, die wir mit ihm verbracht haben. So, und dann hätte man vielleicht genickt und gesagt, ja, ihr habt recht, er ist immer noch bei uns oder so. Das ist ja alles nachvollziehbar, dass man das nicht so einfach akzeptieren kann, dass ein Toter wieder lebt. Ich meine, unerhört. Wie kann es denn sein? Klar, natürlich, die haben alle Lazarus gesehen, wie er aus dem Grab rauskam. Aber es war ja was anderes. Da stand ja Jesus davor vorm Grab und hat ihn rausgerufen. Da war die Situation noch einfacher. Und jetzt ist Jesus selber weg. Jetzt hat offensichtlich war doch der Tod stärker. Und das ist durchaus nachvollziehbar. Denn das ist das, was den meisten Menschen irgendwann passiert. Dass das Leben ja zu Ende ist. Die Zweifel von dem Thomas sind Zweifel, die viele von uns wahrscheinlich auch gehabt hätten in dem Moment. Und wenn wir sie nicht da gehabt hätten, dann sind wir doch mal ehrlich, dann haben wir sie an ganz vielen anderen Stellen immer mal wieder. Und dann kommt Jesus und er begegnet diesem Zweifler. Ich finde es begeisternd, dass Jesus kommt und dass Jesus dieses Spielchen mitmacht. Thomas sagt, ja komm, da will ich Beweise, ja, ich will das sehen, wie der da steht und ich will seine Hände sehen und seine Wunden und seine Füße, ich will diesen Jesus sehen und will ihn berühren können und dann würde ich glauben, aber das ist ja alles Theorie und Hypothese, das wird ja sowieso nie passieren. Und dann kommt dieser Jesus und sagt, hier Thomas, du wolltest, bitte, da ist meine Hand, da sind meine Füße, da sind meine Wunden. Dabei wäre es doch viel logischer gewesen, dieser Jesus sagt, Thomas, mit so Leuten wie dir kann ich nichts anfangen. Schau mal, was sagt Jesus am Ende? Es ist viel besser, wenn man nicht sieht und trotzdem glaubt. Also das war keine besondere Glaubensleistung. Jetzt, wo du meine Hand in der Hand hast, zu sagen, jetzt glaube ich, dass Jesus auferstanden ist. Das ist kein besonders großer Glaube, Thomas. Und weißt du, ich brauche jetzt schon Leute, die ein bisschen mehr Glauben aufbringen, wie das. Aber das macht Jesus nicht. Der macht dieses Spiel mit bis zum Ende, bis auch der Zweifler Thomas begreift, dass Jesus auferstanden ist. Und dass, wo sich der Zweifel auflöst in neue Gewissheit. Und es ist genial zu wissen, dass man bei Gott zweifeln darf. Weil ich glaube, sonst würden hier relativ wenig Leute sitzen heute Morgen. Also ich würde mit Sicherheit nicht hier vorne stehen. Wenn nur Leute da sein dürften, die nie irgendwelche Fragen hatten, die nie gesagt haben, das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen. Die immer nur gesagt haben, ja klar, Gott macht es, ganz locker, kann ich in jeder Situation immer glauben. Vor ein paar Jahren war mal Pro Christ unter dem Thema Zweifeln und Staunen. Eigentlich, so in der Vorstellung vieler Christen, hätte das ja Zweifeln oder Staunen heißen müssen. Ja? Also entweder man ist bei den Zweifler oder bei denen, die staunen über Gott. Aber ich habe den Verdacht, dass man so richtig über Gott eigentlich erst dann staunen kann, wenn man vorher gezweifelt hat. Wenn man weiß, wo die Fragen liegen und die fragwürdigen Dinge und dass das nicht alles so selbstverständlich ist. Na klar, steht Jesus am dritten Tag wieder aus. Wissen wir doch alle, hat er doch gesagt. Na klar, in die tiefste Dunkelheit bringt Jesus Licht. War doch zu erwarten. Was soll er denn sonst tun? Sondern wenn man begriffen hat, wie dunkel dunkel sein kann, wie schwarz die Nacht sein kann, wie tief man fallen kann. Wenn man das begriffen hat, dann kann man auch wieder neu staunen, wenn dieser Jesus kommt. Und es ändert. Und es darf man bei Gott. Man darf zweifeln. Und dann kommt Gott in die Nacht der Zweifel hinein und bringt neue Gewissheit. Zumindest beim Thomas. Und das ist Geschichte. Aber es könnte deine Geschichte sein. Und weißt du, das Tolle ist, Gott kennt deine Fragen. Die, wo du nie ausgesprochen hast. Die, wo du ganz tief in deinem Herzen drin hast. Die, wo du vielleicht selber gar nicht so wirklich zulassen möchtest. Wo so tief drin sich immer wieder die Frage regt, aber kann das wirklich, und du ganz schnell den Deckel drauf machst und sagst, nee, so eine Frage darf man nicht stellen. Ja? Selbst die Fragen kennt Gott. Und auch da hinein möchte er kommen mit seinem Licht. Möchte Gewissheit schenken. Neuen Glauben. Wie zum Thomas kommt er zu dir und sagt, schau, hier bin ich, der Auferstandene. Ich bin heute noch da in deinem Leben. Und auch aus dieser Dunkelheit kann Licht werden. Aus Dunkelheit wird Licht, der Höhepunkt von Gottes Geschichte. Dabei war die Dunkelheit so groß. Und sie ist es heute noch. Da müssen wir ehrlich sein. Jeder von uns erlebt diese dunklen Momente. Wir sind nicht Halleluja-Christen, die einmal Jesus ergriffen haben und wo es immer nur noch gut geht. Halleluja! Sondern auch bei uns gibt es diese dunklen Täler. Diese Momente, wo die Fragen da sind. Wo es aussichtslos aussieht. Wo die Angst sich regt. Dabei ist nach Ostern eigentlich kein Platz mehr für diese Dunkelheit. Denn Gott kommt doch mit dem Licht seiner Auferstehung durch Jesus Christus. Aber gerade da, wo es bei uns dunkel ist, da möchte er uns immer wieder neu begegnen. Darum ging es doch die ganze Zeit. Ich habe mich diese Woche mit ein paar Leuten unterhalten über dieses Leben von diesem Jesus und habe ihnen erzählt, dass wenn Theologen die ganze Bibel anschauen und diese Heilsgeschichte Gottes, dass es da im Englischen diesen Begriff gibt, Incarnation Event, das heißt das Ereignis, als Jesus Mensch wird. Dahinter steckt die Feststellung, dass dieser Sohn Gottes, Jesus, der auf die Welt kommt, dass das so ein so zentrales Ereignis in diesem Handeln Gottes ist, dass man das eigentlich fast gar nicht auseinander dividieren kann, was ist jetzt genau Weihnachten, was ist jetzt genau Ostern, sondern das ist ein riesengroßes Handeln Gottes vom ersten bis zum letzten Moment an, das Gott in Jesus tut. Und dann lesen wir an Weihnachten immer diese Texte. Aber Weihnachten ist ja so lange vergangen. Und vielleicht tut es uns ganz gut, die nochmal an Ostern zu lesen, weil das nämlich ein Gesamtpaket ist, Weihnachten und Ostern und alles, was dazwischen liegt. Gott kommt in seinem Sohn, gibt sich für uns selber hin und besiegt dann am Ende den Tod und lebt heute noch weiter. Und was lesen wir da immer? Horcht mal her. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Möge dieses Licht Gottes auch in deine Dunkelheit scheinen, weil Jesus Christus auferstanden ist und auch in die tiefste Dunkelheit mit seinem Licht kommen kann. Wir beten, Jesus, komm. Du kennst unsere dunklen Momente. Du weißt, wo wir uns nicht so als die großen, starken Glaubenshelden fühlen. Du weißt, dass wir manchmal ganz schön verzweifelt sind, keine Auswege mehr erkennen können, dass uns selbst die Hoffnungsschimmer, die es noch gibt, zu schwarz und nichtig erscheinen. Komm, mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Licht, mit der Kraft deiner Auferstehung und bring neu dieses Licht in unser Leben. Gib du uns neuen Auftrag und Sinn und Ziel und nimm die Verzweiflung weg, die an so vielen Punkten herrscht. Du weißt, dass wir Angst haben, immer wieder. Ja, das ist uns theoretisch schon bewusst, dass wir das nicht haben bräuchten und nicht haben sollten, aber diese Angst ist doch immer wieder da. Komm du und bring du deinen Frieden, auferstandener Herr, und begegne uns gerade da, wo die Angst am größten ist, wieder neu. Du weißt ja, dass wir Fragen haben, Zweifel haben, dass uns das Glauben gar nicht immer so leicht fällt. Komm du, auferstandener Herr, und begegne uns und gib uns neue Festigkeit und Gewissheit, die nur rauskommen kann aus einer Begegnung mit dir, dem Auferstandenen. Komm mit deinem Licht, mit deiner Kraft, mit deiner Hoffnung und erfülle unser Leben. Amen.